Ja, Psalm 119, belebe mich auf deinen Wegen. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Ich habe Lust, auf deinem Weg zu sein. Ich weiß nicht, ist euch aufgefallen, wie oft der Weg kommt? Ganz oft, ich liebe deinen Weg. Ja, ich habe meine Lust auf diesem Weg. Lehr mich deinen Weg, lehr mich deine Pfade, heißt es auch immer wieder. Und letztendlich ist es auch das, was wir ganz am Anfang gehört haben von Klaus, ja, als er nochmal auf dieses Lied verwiesen hat, du bist Gott, ja. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich gehe auf deinem Weg. Ich will, dass alles, was mich bestimmt, ja, dass es dein Weg ist. Und es bringt mich zurück auf eine Aussage vom letzten Sonntag. Da ging es ja um die Schönheit von Demut und wie wir eigentlich geschaffen sind, uns wirklich von dieser Hochmut abzuwenden, von diesem Hochmut abzuwenden, um in Demut vor Gott zu leben. Und wir haben gehört, was Demut eigentlich ist, nämlich wirklich anzuerkennen, dass Gott den besten Plan hat. Und dass es eine Form von Hochmut ist. Wir haben viele Dinge gehört, was Hochmut sein kann, was uns vielleicht manchmal auch gar nicht so bewusst ist. Aber dass eine Form von Hochmut ist, dass wir sagen, wir leben in der Nachfolge, wir leben nach Gottes Wegen und dann doch eigenwillig unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und es hat bei mir irgendwie noch tagelang angedauert, darüber nachzudenken, habe gedacht, ja, das ist eigentlich total widersprüchlich. Ja, wir sagen, wir folgen Jesus nach und treffen dann doch unsere eigenen Entscheidungen. Das ist so eigenwillige Nachfolge. Obwohl dieses Wort eigenwillige Nachfolge eigentlich in sich schon ein Oxymoron ist. Also das ist ein widersprüchlicher Begriff in sich. Es geht nicht. Ich kann nicht eigenwillig nachfolgen. Ich brauche mal ganz kurz einen Freiwilligen. Ist irgendjemand da? Ah ja, komm. Seid frei, seid spontan. Danke, Mechthild. Ich wusste, auf dich kann mich verlassen. Mechthild, ja, wenn ich jetzt Mechthild nachfolge, du gehst jetzt einfach mal langsam vorwärts, ja, wenn ich Mechthild nachfolge und ich gehe meinen eigenen Weg, was mache ich dann? Ich folge in dem Moment nicht mehr nach. Das heißt, wenn ich meine eigenen Wege gehe, wenn ich eigenwillig bin, dann ist es das Ende von Nachfolge. Natürlich, ich kann auf den Weg zurückgehen, Gott sei Dank. Aber in dem Moment, in dem ich eigenwillig bin, eine eigene Entscheidung treffe, folge ich nicht mehr nach. Deswegen gibt es das nicht, danke Mechthild. Deshalb gibt es nicht eigenwillige Nachfolge. Und das ist nicht nur Hochmut, eigentlich zu sagen, ich weiß es besser, ich treffe meine eigene Entscheidung, sondern ich glaube, dass es auch die Ursache dafür ist, weshalb wir vieles nicht erleben von dem das Wort Gottes sagt, dass es für uns normal ist, dass wir das erleben können und auch erleben sollen. Das Wort Gottes ist doch voll von Segnungen des neuen Bundes, die er uns versprochen hat. Und viele von uns sagen, wir erleben das irgendwie nicht, nicht in dieser Fülle. Im Wort Gottes steht doch, dass wir Leben haben und nicht nur eine Existenz, sondern Leben in Fülle. Wieso merken wir das nicht? Wieso leben wir das oft nicht? Wieso haben wir dieses Leben, nach dem wir uns doch eigentlich so sehr sehnen, wieso ist es nicht da? Und ich glaube, ein Grund ist, weil wir nicht in dieser Nachfolge bleiben. Weil wir nicht auf diesem Weg bleiben, wirklich zu tun, nicht generell auf dem Weg, ja, sondern auf dem Weg tatsächlich zu tun, genau das, was Gott uns sagt, sondern weil wir eigenwillig sind. Und ich glaube, dass das der Grund ist, wieso wir tatsächlich vieles davon nicht sehen. Faktisch leben wir im neuen Bund und das möchte ich nochmal absolut bezeugen und bestätigen und wiederholen. Wir leben in dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. In Jesus sind wir erlöst. Wir sind gerettet. Das sind diese ganzen wirklich Gnaden des neuen Bundes, das, was der neue Bund in uns schafft. Erneuerung, ein neues Herz, einen neuen Geist. Wir sind für das Neue geschaffen. Gott sagt, er hat den Geist in uns hineingegeben, einen neuen Geist, damit wir auch im Geist leben können, in diesem Neuen des Geistes. Das ist das, was Gott möchte für uns. Und trotzdem sehe ich, und ich sehe das an mir selber, ich sehe das bei uns, bei vielen von uns, dass wir in unserem Denken und Handeln ganz, ganz oft noch in dem Alten bleiben, nicht in dem Neuen, sondern im Alten bleiben, verharren, im Gesetzlichen, im Eigenwilligen, im Natürlichen. Wir haben es gerade schon gehört, ja, von Raphael gerade eben in diesem Zeugnis. Wir fallen zurück in ein Natürliches und lassen uns einlullen vom Natürlichen. Obwohl wir es eigentlich besser wissen. Obwohl wir es nicht müssten. Obwohl Gott etwas ganz anderes für uns im Plan hat. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und der Paulus spricht darüber, über das, was Gott eigentlich im Sinn hat, dass wir eben nicht in diesem alten Leben, sondern in dem neuen, und zwar im Römerbrief, und zwar Römer 8. Wir haben es schon viele Male gelesen. Ich möchte es heute mit euch lesen, die ersten 9 Verse, mit diesem Fokus, was heißt es, im Neuen des Geistes zu leben? Römer 8, ab Vers 1. Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Christus Jesus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden. Und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wow. Was für eine Zusage für die, die zu Jesus gehören. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. So, was bedeutet es jetzt, vom Neuen des Geistes bestimmt zu sein? Und ich glaube, es beginnt tatsächlich mit dieser Identität. Wer vom Neuen des Geistes bestimmt ist, der weiß, wer er oder sie ist. Wir wissen, wer wir sind. Nämlich in Römer 8, Vers 1, wir sind nicht mehr unter Verdammnis. Wir sind nicht Verdammte. Und das ist das Erste, was wir wissen müssen, dass wir nicht mehr verdammt sind. Egal, was unser Gefühl sagt, egal, was andere Menschen sagen, was der Feind uns einzureden versucht. Wir sind nicht mehr unter Verdammnis, sondern wir sind Begnadigte. Absolut Begnadigte. Vom Vater im Himmel selber, wirklich begnadigt durch Jesus, durch das Kreuz. Und das Zweite, was wir sind, das kommt später im Römerbrief, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber später am Ende des Kapitels, Römer 8, Vers 15, die bekannte Stelle, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater zu Gott sagen. Und so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Das ist unsere Identität. Und wenn wir im Neuen des Geistes leben, dann sind wir uns dieser Identität gewiss. Denn diese Identität, die bestimmt über unsere Beziehung zu Gott. Wir sind Kinder. Wir sind Kinder, die in Freiheit zum Vater kommen können. Absolut geliebt, absolut von ihm gewollt, auch in der Nähe gewollt. Und unsere Identität bestimmt nicht nur über unsere Beziehung zu ihm, sondern auch über unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Das heißt, wir sind Kinder und damit auch Erben. Was erben wir denn? Wir erben jetzt in der Gegenwart alle Segnungen des neuen Bundes. Jetzt schon, in Anzahlung des Geistes. Der Geist ist eine Anzahlung auf das Erbe, was wir haben werden, wenn wir mit Christus auferstehen. Das ist das, was unsere Zukunft bestimmt in dieser Identität. Aber unsere Gegenwart wird auch schon bestimmt von dieser Identität, weil alles, und wir haben vorhin gehört, ich glaube, der Peter hat es vorgelesen, in ihm sind alle Schätze, ja? In ihm ist Gnade und Wahrheit. In Jesus haben wir alles. Und auch das ist schon das Erbe, das durch den Heiligen Geist zugänglich wird für uns, jetzt schon in der Gegenwart. Das heißt, wir sind begnadet. Wir haben diese Gnade von Christus mit allen Gnaden, auch Gnadengaben, alles, was von ihm kommt. So, wir sind begnadigt und begnadet. Das ist unsere Identität. Und ich bete und hoffe, dass du das niemals vergisst, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist begnadigt und begnadet. Vergiss es niemals. Sag es dir jeden Tag. Sag es dir, lass es dir sagen. Schreib dir ein Post-it, häng es an den Bartspiegel oder sonst was. Ja, begnadigt und begnadet. So, unsere Identität, wenn wir im Neuen des Geistes leben, dann sind wir uns dieser Identität bewusst. Und das Nächste ist, dass wir herrschen. Auch das haben wir gerade eben in diesem Zeugnis schon gehört. Jemand, der vom Neuen des Geistes lebt oder im Neuen des Geistes lebt und bestimmt ist, der hat gelernt, wie man über Sünde herrschen kann. Vers 9 hieß es gerade in Römer 8, ihr seid nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur. Und das ist das, was Jesus am Kreuz auch geschafft hat. Es heißt in Vers 3, Jesus hat am Kreuz das Urteil über die Sünde vollzogen und dadurch hat er auch das Urteil an der menschlichen Natur vollzogen. Das heißt, mit dem Kreuzestod von Jesus ist nicht nur so, dass er irgendwie uns die Sünde dadurch vergibt, die wir tun, sondern er hat uns auch befreit von der Herrschaft der Sünde. Wir haben viele Male schon darüber gesprochen hier. Viele Male. Diese Kette, sie ist ein und für alle Mal wirklich gesprengt. Wir sind nicht mehr an die Herrschaft der Sünde gebunden. Wir können uns anders entscheiden. Das heißt nicht, dass wir das automatisch machen, aber wir können. Wir sind nicht mehr versklavt unter die Sünde. Und wie, das lesen wir im Römer 6, ja, wir sollen begreifen, dass unser alter Mensch, und hier haben wir wieder das Alte, ja, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist. So was am Kreuz passiert ist, nicht nur Christus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünde, sondern wir sind mit, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Und so macht Jesus Schluss mit der Sünde in unserem Leben, indem unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde und dadurch das sündige Wesen unwirksam gemacht wurde. Und dadurch müssen wir nicht mehr dieser Sünde dienen. Wie kommt das zustande? Das kommt zustande durch ein Leben in Buße und Vergebung, wenn wir in dem bleiben. Und es kommt zustande, und das lesen wir auch im Römer 8, so wie es dann weitergeht nach diesen Versen, die wir gelesen haben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Das ist die Strategie für uns, wo er sagt, ich habe alles am Kreuz getan, was notwendig ist dafür. Und deine Aufgabe ist es jetzt, deine alten Verhaltensweisen zu töten. Wie töte ich die denn? Das haben wir auch schon sehr häufig in den letzten 1-2 Jahren darüber gesprochen. Ja, indem ich das Wort nehme und das Wort als Schwert ja, dagegen vorgehe, indem ich meine Gedanken der Herrschaft Gottes unterstelle, die Gedanken gefangen nehme unter den Gehorsam dem Wort gegenüber. Viel haben wir schon darüber gesprochen, deswegen werde ich diesen Punkt jetzt sehr, sehr kurz halten. Aber das ist das, was uns Gott ermöglicht, tatsächlich im Geist dieses neue Leben auch zu leben. So, wir sind nicht mehr länger unter Herrschaft von Sünde. Und dann geht es aber weiter. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie versuchen, einfach diese Menschen zu sein, grundsätzlich, indem wir frei sind oder frei werden von Sünde, sondern es geht auch darum, dass wenn wir vom Neuen des Geistes bestimmt sind, dass wir nicht länger für uns selber leben, sondern dass wir für Gott leben. Und das ist der eigentliche Plan Gottes. Das heißt, es ist der Weg, ja, uns durch das Kreuz zu bringen, um uns ins Reich Gottes zu bringen und dort wirklich brauchbar, und zwar mit Freude brauchbar zu sein für Gottes Pläne. Das heißt, jemand, der vom Neuen des Geistes bestimmt ist, der lebt nicht für sich selbst, sondern für Gott. Und wir lesen auch hier dieses Beispiel von Jesus, der uns vorangeht in Römer 6, Vers 10, wo es heißt, denn sein Sterben, also das Sterben von Jesus, war ein Sterben für die Sünde, und zwar ein für allemal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Und genauso ist es auch bei uns. Auch ihr sollt davon ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid. Und jetzt bleibt es aber nicht da dabei, sondern ihr seid für die Sünde tot, aber in Verbindung mit Jesus Christus für Gott lebt. Das heißt, und hier beginnt es, wo wir sagen, okay, und jetzt ist unser Leben für Gott da. Wir sagen diesem Eigenwilligen, diesem Alten ab, und jetzt ist unser Leben für Gott da. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ja? Jemand, der durch den Geist lebt, ist nicht nur für die Sünde tot, sondern auch befähigt und ausgestattet, um Gottes Pläne zu leben. Jemand, der von dem Geist Gottes bestimmt ist und in diesem Neuen lebt, der ist nicht länger unter Gesetz. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Gesetz des alten Bundes, ja, das Gesetz von Mose, weil viele von uns sagen, habe ich eigentlich nicht viel mit zu tun, stimmt's? Sondern ich rede auch vom Gesetz, das wir uns teilweise selber auferlegen. Irgendwelche Vorschriften, Regeln uns selber auferlegen, weil es manchmal einfach schneller ist und einfacher, als tatsächlich zu hören, was Gott eigentlich gerade möchte. Also Regeln, die wir eigentlich dann befolgen, wenn wir nicht durch die Kraft und das Leben Gottes aus uns heraus regiert und motiviert werden. Und da sind wir manchmal ganz gut darin, ja, dann doch irgendwie was anderem zu folgen. Aber Vers 5 heißt es, wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und dazu muss ich herausfinden, was will denn der Geist? Wenn wir vom Neuen des Geistes bestimmt sind, dann wirkt sich das aus auf absolut alle Bereiche unseres Lebens. Und ich will einfach ein paar herausgreifen, was den Unterschied macht, wenn ich in diesem Neuen des Geistes lebe. Dann muss ich nämlich nicht zu Lobpreis, Anbetung und Gebet gedrängt werden. Normalerweise. Oder denken, oh, das sollte ich tun. Und es ist irgendwie eine Pflichterfüllung. Sondern dann kommt Lobpreis, Anbetung und Gebet als Reaktion auf das, wie wir Gott erleben. Ja, wir sehen Gott. Wir haben vorhin gesungen, ich will dich sehen. Ja, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Und das muss ich sehen. Und dann wird meine Antwort sein, oh, wow, ja, dich bete ich an. Es ist eine Reaktion auf diese Freude, die ich daran habe, dass Gott Gott ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat Olympia geschaut in den letzten Tagen? Irgendjemand? Was, einer? Echt jetzt? Ihr könnt es ruhig zugeben. Also ich habe auch geschaut, ich schaue gern Leichtathletik, Olympia. Und was mir aber auffiel, ist, dass ich weiß nicht, das Publikum, das war ja unglaublich, eine unglaubliche Stimmung. Und die haben sich gefreut, die haben Hände wirklich so gewunken und Hände erhoben und Fahnen geschwenkt. Ja, einfach aus dieser Freude darüber, dass da irgendjemand über eine Stange hüpft. Oder eine Eisenkugel in der Gegend rumstößt. Ja, so haben die sich gefreut. Boah, Wahnsinn, super. Und ich habe so gedacht, oh Mann, jetzt sage ich wieder mein Lieblingswort, meine Güte. Ja. Meine Güte, die freuen sich so darüber, ja, und wir finden es komisch, wenn wir aus Freude über Gott, oder jemand findet es komisch, vielleicht ist auch heute jemand hier, der zum ersten Mal hier ist und befremdet war, weil da Leute die Arme heben oder irgendwelche Flaggen schwenken, ja. Hey, wenn die bei Olympia wegen sowas, ja, oder weil die schnell rennen können, ja, super, ja. Wenn man wegen sowas die Arme schwenkt und wie viel mehr über diesen Gott, der so wunderbar ist, der uns liebt, der uns geschaffen hat. Und ich wünsche mir das, dass wir verstehen, dass wenn wir im Neuen des Geistes leben, dass wir auch diese Freiheit haben, das auch auszudrücken, auch im Lobpreis, auch im Gebet, in der Anbetung. Dass wir uns da nicht anständig irgendwie zusammennehmen, sondern dass wir dem auch tatsächlich freien Lauf lassen können. Das ist das Neue des Geistes. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Freiheit, wirklich sich zu freuen an unserem Gott. Dann ist es keine bierernste Sache. Gott ist ernst und er ist heilig. Aber wir können uns genauso an ihm freuen. Und das ist das Neue des Geistes. Es ist eine Reaktion, eine Interaktion in meiner Beziehung mit Gott. Ich spreche, ich höre, ich reagiere, ich handle. Das mache ich als Reaktion auf Gott hin. Ich habe mich übrigens sehr über die Kugelstoßerin gefreut, die Gold gewonnen hat. Hat es jemand gelesen? Und sie hat sofort, nachdem sie das Gold gewonnen hat, einen großen Zettel in die Kamera gehalten. Johannes 3, Vers 16. Du bist geliebt. Und sie hat in der Pressekonferenz, vorher, der Kommentator, der wurde nicht fertig, der hat ständig erwähnt, wie gläubig sie ist und dass sie betet und so weiter. Und in der Pressekonferenz hat sie sogar ein Gospel gesungen und hat Jesus bezeugt. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut und sie hat gesagt, ich habe jetzt zwar dieses Gold gewonnen, aber wie viel mehr ist es doch wert, dass es diesen Gott gibt und dass wir ihm folgen. Wenn ich vom Neuen des Geistes bestimmt bin, dann muss ich nicht mehr versuchen, Gutes zu tun. Das ist vielleicht eine krasse Aussage. Aber ich muss nicht mehr versuchen, jetzt gute Dinge zu tun, irgendwas Gutes zu tun. Das ist nach der alten Ordnung. Sondern, was mein Fokus ist, ich tue das, was Gott sagt. Wird es dann gut sein? Ja. Aber ich versuche nicht Gutes. Oh, was könnte ich jetzt Gutes tun? Ja. Sondern es ist ein ganz anderer Fokus, sondern ich versuche tatsächlich mich zu fokussieren auf die Stimme Gottes. Was sagt er, was will er? Und manchmal sieht es gar nicht so gut aus für uns in dem Moment. Sieht neutral aus manches. Und doch ist es gut, weil Gott mehr weiß und weiß, wer was braucht. Es geht darum, wenn ich nach dem Neuen des Geistes lebe, dass ich ihm einfach mich zur Verfügung stelle. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. Auch das steht im Römerbrief, Römer 6, Vers 13. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ist, ich sage Gott, hier bin ich, tu du, was du willst. Und dann vertraue ich drauf, dass die Güte Gottes durch mich durchwirkt, durch das, was er tun will. Das ist ein ganz anderer Fokus. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, aber im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Es ist aber ein anderer Fokus, weil ich einfach sage, ich will das tun, was Gott tut und nicht irgendwelche Dinge tun. Und ich vertraue darauf, dass die Güte Gottes durchkommt. Und es gilt übrigens auch für alles andere, was das christliche Leben betrifft. Ja, dieses Alte von dieser äußerlichen Ordnung, in dem wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun, um irgendwie christlich oder gottgefällig zu leben, indem wir irgendwie unser Verhalten steuern. Auch das ist nicht unser Fokus. Und ich glaube, viele von uns, wir leben doch noch so, das tut man und das muss ich tun und das sollte ich tun. Und wir haben es vorhin gehört in diesem Beispiel von den Pharisäern, ja, die Kleider zerreißen statt ihre Herzen. Diese äußeren Ordnungen, wir müssen das nicht mehr tun. Dieses Verhalten, dieses Versuchen, christlich zu leben. Und ich hoffe, dass damit Schluss ist, immer mehr auch Schluss ist. Und ich erinnere mich an, mir kam so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, oh Mann, dieses christliche Verhalten, lange antrainiert teilweise, aber völlig kontraproduktiv. Und zwar, wenn wir irgendwie ein besonderes Vorhaben haben, oder ich hatte ein besonderes Vorhaben, hatte eine Prüfung irgendwie, schon aber länger her. Und ich habe dann besonders die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Ja, und habe gedacht, oh, ich werde jetzt ganz viel mit ihm Zeit verbringen und viel Bibel lesen. Ich möchte dazu sagen, das ist nicht grundsätzlich verkehrt. Manchmal ist es auch so, wenn wir viel Zeit in der Gegenwart Gottes haben, dann stärkt uns das ja auch innerlich. Aber ich habe so hinterher gemerkt, dass mein Fokus war, oh, in diesen Tagen muss ich jetzt besonders viel Zeit mit Gott verbringen und dann wird auch die Prüfung gut laufen. Ja? Also das war wie so ein, also ich übertreibe es jetzt vielleicht mal, aber wie so irgendwelche Götter gnädig stimmen. Ja? Es war so was ganz Religiöses, Ekliges mit drin. Und ich habe das selber plötzlich bei mir gemerkt und hab gedacht, geht's noch? Ja, geht's noch? Ich muss doch nicht Gott jetzt in den paar Tagen davor irgendwie was, ja, geistlich vorspielen, damit er gnädig ist? Was für eine verdrehte Sicht. Ich glaube, Bärbel hat es auch vor kurzem in der Predigt erwähnt, meine ich, dass sie gesagt hat, ausgerechnet vor diesem Kurs war jetzt irgendwie ein Konflikt, als wäre es an einem anderen Tag besser. Versteht ihr? Wir müssen nicht mehr diese äußere Form wahren und Gott irgendwie was Geistiges vorspielen. Das ist religiös, absolut religiös motiviert. Sondern das Neue, wenn ich in dem Neuen des Geistes lebe, dann ist eigentlich ein Sein. Ja, ich bin. Und da könnt ihr jetzt alle aufatmen und sagen, Gott sei Dank. Ja? Und so meine ich es auch, Gott sei Dank, wir können sein. Und wir glauben, dass dadurch, dass der Geist in uns lebt, dass er von innen heraus doch unser Sein nach und nach verändert, wenn wir in ihm bleiben. Und dann können wir aus diesem geistlichen Stress raus, der übrigens nicht geistlich ist, sondern religiös. Raus aus diesem religiösen Stress. Ihr seht gar nicht so glücklich aus. Ich finde, das ist die Mega-Botschaft. Hey, wir müssen nicht Gemeinde spielen, wir müssen nicht Christ spielen. Wir können einfach sein, weil wir wissen, wer wir sind in ihm. Und weil wir aber wissen, dass er in uns doch was tut und getan hat. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Und alles, wo wir noch Bereiche haben, wo das Neue noch nicht sichtbar ist, da verändert Gott doch durch Erneuerung der Sinne. Das heißt, ich kann einfach sein. Das Einzige, was ich mache, ist, ich schaue, dass ich in Christus bleibe. Dass ich in ihm bleibe, eng mit ihm verbunden, in seinem Wort bleibe, sein Wort mir wirklich zu eigen mache. Und dann vertraue ich drauf, dass Gott, der Heilige Geist in mir, mein Wesen Tag für Tag verändert. Zu ihm hin. Glaubst du, dass das Gott das mit dir macht? Ich glaube das. Und deswegen kannst du sein. Kannst dich entspannen und wirklich sagen, okay Gott, ich fokussiere mich, dass dein Geist in mir lebendig ist. Und das bringt alles andere hervor. Das bringt die Güte Gottes hervor, durch mich ja zu anderen hin, aber es bringt auch diese Veränderung hervor, die mich ihm immer ähnlicher werden lässt. Und dann muss ich nicht irgendwie auch Gutes tun oder ganz bestimmte Dinge tun, damit ja die Menschen auch wissen, dass ich zu Christus gehöre, sondern im Korintherbrief heißt es, ihr seid dieser lebendige Brief. Ja, dann sind wir ein Brief an die Menschen. Ich lese gerade mal die Stelle, ich glaube, ich habe sie hier auch, oder? Habe ich sie? So? 2. Korinther 3, genau. Ihr, also Paulus schreibt an die Gemeinde, ihr seid jetzt unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unser Herz und gelesen von allen Menschen. Ihr seid ein Brief von Christus, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Ja, eingeprägt nicht in Steintafeln, sondern in menschliche Herzen. Das heißt, wir machen nicht irgendwelche christlichen Dinge, um Menschen irgendwie Christus zu zeigen, sondern wir sind der Brief, wir sind dieser lebendige Brief. Das heißt, wenn wir in Christus sind, die Menschen, sie werden es lesen. Sie werden uns lesen. Sie lesen uns so oder so. Und sie werden sehen, wer dieser Geist ist, der in uns lebt und dass er anders ist als alles andere. Das gilt übrigens auch für die Gemeindeversammlung. Also ich werde, wie gesagt, nur ein paar Bereiche rausgreifen. Das gilt auch für die Gemeindeversammlung. Nach dem Alten, wenn wir noch dieses Denken des Alten haben, dann müssen wir dazu angehalten werden, in die Gemeinde zu gehen. Ja, ich sollte. Manchmal wollen wir nicht. Ich sollte gehen. Ja, oder ich sollte dies oder jenes tun. Vorhin haben wir gehört von den Diensten, ja, dass wir die Dienste machen. Wir machen sie halt, weil wir wissen, es ist gut und so weiter. Ich muss irgendwie motiviert werden. Aber wenn wir vom Neuen des Geistes bestimmt sind, dann verstehen wir endlich, dass wir nicht in die Gemeinde gehen, sondern dass wir die Gemeinde sind. Und ich glaube, das ist mit am schwersten, glaube ich, für viele von uns, dass wir verstehen, wir sind Gemeinde. Das ist nicht eine äußere Form, sondern wir, jeder Einzelne von uns ist Gemeinde, wenn wir zu Jesus gehören. Jeder Einzelne von uns ist ein Teil am Leib von Jesus. Und das ist nicht nur ein schönes Bild, ja, eine schöne Metapher, sondern wir sind, jeder Einzelne, dieser Leib von Jesus, durch den Gott ganz real in diese Welt hineinwirkt. Auch untereinander, aber auch zu anderen Menschen hin. Wir sind Gemeinde. Und dann versammeln wir uns, um uns gegenseitig auszurüsten, ja, damit jeder von uns dieser Teil am Leib sein kann, an dem Platz, an dem wir die ganze Woche sind. Und dann sind wir hier Gemeinde, kommen wir als Gemeinde zusammen, um uns gegenseitig zu stärken, zu ermutigen, um uns aneinander zu freuen. Schaut euch doch mal um. Schaut euch mal um. Da kann man sich doch freuen, aneinander, oder? Also ich freue mich. Ja? Und dazu ist Versammlung da, dass wir uns freuen, dass wir gemeinsam uns an Gott freuen, dass wir uns stärken. Aber die Versammlung ist nicht der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens im Geist. Und das muss man vielleicht auch mal sagen. Der Gottesdienst ist nicht der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Ich hoffe nicht. Sondern wer im Neuen des Geistes lebt, der freut sich über die Versammlung. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist in dem täglichen Leben mit Christus. In der täglichen Nachfolge von Christus. Und nicht hier einmal in der Woche. Oh, wow. Es ist eine ganz andere Art und Weise, dieses Leben im Geist wirklich auch wahrzunehmen und zu sehen. Und das ist Gottes Plan für jeden von uns. Und es hat auch was mit Vertrauen zu tun. Das Leben, wenn ich vom Geist, wenn ich von dem Neuen des Geistes bestimmt bin, dann vertraue ich Gott absolut, weil ich weiß, dass er Gott ist. Nochmal, du bist Gott. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Warum gebe ich dir mein Leben? Weil du bist Gott. Und ich habe es erkannt, du bist Gott. Und wenn ich vom Geist bestimmt werde, dann versuche ich Gott nicht als Backup-Lösung zu haben und habe doch Plan B, C und D. Und ganz viele von uns machen das. Ja, wir sagen, wir vertrauen Gott. Ja, Gott wird schon. Und dann überlege ich mir doch. Und dann mache ich doch meine Plus-Minus-Liste. Und dann mache ich doch, wenn es nicht so hinhaut, dann würde ich und mache mir schon Gedanken. Kennt ihr das? Ja, und mache mir schon Gedanken, was mache ich dann, wenn Gott nicht eingreift? Und wir nehmen das vorweg. Und ich glaube, wir verhindern dadurch ganz viel, dass wir erleben, was eigentlich das Neue des Geistes in unserem Leben tun möchte. Sondern wenn ich vom Neuen des Geistes bestimmt bin, dann habe ich dieses tiefe Vertrauen in Gottes Wort. Als hätte Gott gesagt, was er meint. Oder als hätte er gemeint, was er gesagt hat. Weil er hat gemeint, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, was er gemeint hat. Und dann fangen wir an zu sagen, was Gott sagt und zu tun, was Gott tut. Und wir sind, wozu Gott uns gemacht hat. Das ist das Leben im Neuen des Geistes. Und ganz ehrlich, ich will's. Ich will's von Herzen. So, was kann ich jetzt machen, wenn ich jetzt gemerkt habe, okay. Ja, in einem dieser Punkte vielleicht auch in mehreren. Was mache ich denn, wenn ich gemerkt habe, oh Mann, ich lebe ja voll in vielem noch im Alten drin. Obwohl Gott dieses Neue im Geist hat, ich lebe ja tatsächlich noch von meinem Denken in ganz vielem drin. Das Gute ist, was wir machen können, ist, wir müssen uns nicht irgendwie jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh nein, bei mir ist es aber noch so. Ja? Und wir fallen wieder auf diese Appellmasche rein und sagen, oh, jetzt müssen wir im Neuen des Geistes leben. Oder irgendwie, wir fühlen uns irgendwie verurteilt oder sonst was. Sondern da will ich nochmal ganz klar erinnern an Römer 8, Vers 1, wo es heißt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. So, selbst wenn das in manchen Bereichen noch so ist, dann habe ich gute Nachricht heute. Es gibt einen Weg daraus. Und der Weg daraus ist, dass wir, der erste Weg daraus ist, nicht, dass wir etwas tun, sondern dass wir Gott besser kennenlernen. Das ist das Erste. Und unsere Identität, also seine Identität, wer ist er? Und auch unsere Identität in ihm. Damit beginnt's. In Römer 6 heißt es, also zwei Kapitel vorher heißt es, wir sind von Herzen gehorsam geworden. Und vorhin hieß es auch in Psalm 119, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wo es heißt, deine Einsicht habe ich von Herzen geliebt oder so ähnlich. Ja? Es geht darum, von Herzen gehorsam zu werden. Römer 6, Vers 17 heißt nämlich, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Das heißt, von Herzen, weil wir Gott erkannt haben, weil eben der Gott unsere Augen geöffnet hat für seine Herrlichkeit und weil wir dann darauf reagieren. Aber damit beginnt es. Wir müssen reagieren, wir müssen sehen, warum es sich lohnt, tatsächlich darauf zu reagieren. Wir müssen diese Schönheit sehen, diese Herrlichkeit von Gott. Und dann wird es ein leichtes sein, auch darauf zu reagieren. Wir reagieren von Herzen, wir gehorchen von Herzen, weil wir Gott erkannt haben. Religion bedeutet Opfer. Beziehung bedeutet Gehorsam. Das ist ein großer Unterschied. Religion bedeutet Opfer. Ich bringe irgendwelche Opfer und ich mache das jetzt. Beziehung bedeutet Gehorsam von Herzen. Weil wir endlich erkannt haben, dass Gottes Ideen besser sind als unsere. Das haben wir auch letzte Woche gehört mit Hochmut. Ja. Vielleicht wollen wir irgendwann mal anerkennen, dass Gott bessere Ideen hat und dass sein Weg tatsächlich besser ist. Dass es nicht einfach nur so heißt in der Bibel, sondern dass seine Idee, wenn er uns sagt, dass wir was tun sollen, dass das wirklich das Beste ist. Glaubst du das? Und erst wenn wir das echt checken und sagen, hey, er hat wirklich, wirklich, wirklich die bessere Idee, ja, dann bin ich doch blöd, wenn ich was Eigenes mache. Und deshalb ist so wichtig, dass wir das anerkennen und dass wir das checken, dass wir das sehen. Vers 6, was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Wer von euch will Leben und Frieden? Hey Mann, das ist das, was der Geist will. Der will Leben und Frieden für jeden Einzelnen von euch. Deshalb macht es Sinn, dem hinterherzugehen, tatsächlich das zu tun, was der Geist will. Und es wird Leben und Frieden in unser Leben hineinkommen. Und das Gute ist, dass wir, das Zweite ist, also wir haben... Wir fangen an, Gott besser kennenzulernen, wenn das noch nicht so ist bei uns und diese Dinge zu verstehen. Und das Gute, und ich bin so dankbar dafür, ist, dass wir immer wieder, und zwar jeden Tag, die Chance auf einen Neuanfang haben. Im Wort Gottes heißt es, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Ja, die Gnade ist nicht irgendwie, er muss sie nicht neu irgendwo hervorholen, aber wir können sie jeden Tag neu in Anspruch nehmen, jeden Tag neu anfangen. Jesus sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, das ist in Lukas 9, Vers 23, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das heißt, wir können täglich wieder zurück auf diesen Weg gehen. Auch da, wo wir abgewichen sind, auch da, wo wir schlechte Entscheidungen, eigene Entscheidungen getroffen haben. Jeden Tag können wir sagen, okay, Gott, du bist Gott, mein Leben gehört dir. Ja, mein Leben gebe ich dir ganz. Täglich können wir das wieder tun und täglich sagen, okay, ich verleugne mich selbst. Und dieses Selbstverleugnen und das Kreuz auf sich nehmen heißt nicht, wie man manchmal denkt, irgendwie, dass jeder so ein Päckchen zu tragen hat, sondern das Kreuz auf sich nehmen heißt, die eigene Eigenwilligkeit niederlegen. Das heißt Kreuz auf sich nehmen. Sein altes Selbst wirklich für gekreuzigt zu halten, die Eigenwilligkeit niederzulegen und zu sagen, deine Pläne, nicht meine Pläne, dein Wille geschehe, nicht meiner. Das heißt, das Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Jeden Tag neu diese Entscheidung zu treffen. Gott, dein Wille geschehe. Dir will ich folgen. Auf deinem Weg will ich folgen. Ich habe Freude an deinem Weg, an deinem Pfaden, an diesem Pfaden der Gerechtigkeit, wie es in Psalm 119 heißt. Ich habe Lust an deinen Anweisungen. Und das kann ich jeden Tag tatsächlich neu für mich so entscheiden. Die eigenen Ziele ablegen und nachfolgen, was auch immer das bedeutet. Und wir haben vorhin gelesen, es kann auch Leiden bedeuten, wenn ich die eigenen Ziele ablege und Jesus folge. Aber dann geht's auch weiter. Die, die mit Jesus durch die Leiden gegangen sind, auch seine Herrlichkeit sehen. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. wenn wir diesen Weg gehen. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für euch. Dass wir sagen, wir folgen nach, was auch immer es kostet, weil wir wissen, dass diese Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die dahinter steckt. Und ich weiß nicht, mir hat das Bild so gefallen von diesem Mensch, der das Kreuz auf sich nimmt. Wir sehen dieses Leben im Licht, wir sehen dieses Licht, wir sehen dieses Neue, für mich symbolisiert so dieses Neue des Geistes, dieses Leben im Licht, dieses Leben im Neuen des Geistes, aber es ist untrennbar verbunden mit dem Kreuz. Es ist untrennbar verbunden damit, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich glaube wirklich, wir können nur in diesem Neuen des Geistes leben, wenn wir unser eigenwilliges Leben verlieren und wir völlig uns selber aus freien Stücken dem Willen Gottes übergeben. Es ist untrennbar verbunden. So, wenn du wirklich diese Fülle des Lebens erleben möchtest in deinem Leben, wenn du dieses Neue des Geistes in seiner ganzen, ja, in seiner ganzen Dimension erleben willst, dann ist das der Weg. Das Kreuz auf sich nehmen und die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Herr, ich danke dir, dass deine Gnade so überreich ist und dass wir wirklich in dir, Jesus, alles haben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das dir gefällt. Ich danke dir, dass du durch das Kreuz Schluss gemacht hast mit jedem, ja, religiösen Eifer, mit jedem Versuch, doch noch irgendwie unseren eigenen Weg bei dir durchzubringen. Und ich danke dir, Herr, dass du Jesus Christus gegeben hast, damit wir Leben haben, damit wir endlich frei sind von diesen Ketten, frei sind von der Sünde, die wir begangen haben, aber auch frei sind von dieser Macht der Sünde, die uns immer wieder zurückhält, dieses Leben mit dir wirklich zu genießen. Herr, ich danke dir für den Weg, den du aufmachst, dass du selber der Weg bist, aber dass du uns auch den Weg gezeigt hast, wie wir im Neuen des Geistes leben können, wie wir mit diesem Heiligen Geist, den du in uns gesandt hast, wie dieses Leben sich entfalten kann in Kraft, dass unser Leben kraftvoll ist, dass es voller Freude ist, sogar mitten im Leid. Herr, ich danke dir, dass du wirklich uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Und ich bete so, dass wir dich mehr und mehr erkennen und dass mehr und mehr diese Sehnsucht kommt, auch wirklich in diesem Neuen zu leben. Manchmal schmeckt das Alte noch besser. Manchmal ist das Alte, weil es einfach gewohnt ist, weil wir es so kennen. Aber wir wollen wirklich dieses Neue, weil du es für uns gedacht hast, weil du möchtest, dass wir im Neuen des Geistes auch wirklich leben, damit deine Pläne verfolgt werden in unserem Leben, damit deine Pläne verfolgt werden durch uns, bei anderen Menschen in dieser Welt. Herr, und so bete ich jetzt wirklich für unsere Herzen, dass wir tatsächlich nicht irgendwelche religiösen Opfer bringen, sondern unsere Herzen zerreißen und gehorsam werden von Herzen, weil wir erkannt haben, dass du Gott bist, du allein. Und weil wir verstanden haben, dass deine Ideen besser sind. Gott, ich preise dich. Ich preise dich für deine Pläne. Ich preise dich, dass du der bist, der in uns das schafft, was wir selber nicht können. Dass du der bist, der wirklich Tag für Tag in uns Veränderung schafft, auch wenn wir es manchmal selber nicht sehen. Und ich vertraue darauf, dass es durch deine Kraft möglich ist. Nicht nur möglich, sondern dass es wirksam ist. Ich danke dir für alles, was du tust. Und in Jesu Namen breche ich jetzt wirklich auch diesen Einfluss von Religiosität über unserem Leben, wo wir versuchen, dir auf andere Weise zu gefallen. Und ich spreche Freiheit aus. Freiheit und Gelassenheit in unserem Leben, in dieser Nachfolge von dir. Und die Freude darüber, dass wir dir hinterhergehen können, dass wir nicht uns selber irgendwie einen guten und gerechten Weg ausdenken müssen, sondern dass wir dir einfach nur nachfolgen müssen, weil du unser Hirte bist, weil du der König bist, der Herrscher, der regiert hat, der regiert und der immer regieren wird. Dir gehört alle Ehre. Amen.